Heiligen, wir sind bei Botschaft 2 in dieser Konferenz. Ich möchte das Hauptthema mit euch noch einmal mitteilen, weil es wichtig ist. Das Hauptthema heißt Noah, Daniel und Hiob, Vorbilder eines überwindenden Lebens auf der Linie des Lebens, um die Ökonomie Gottes zu erfüllen. In der letzten Versammlung, falls ihr nicht dabei wart, möchten wir dieses Prinzip nehmen. In der letzten Botschaft, auf der Gliederung heißt es, dass die Bibel aus 66 Büchern nur einem Zweck dient, dass sich Gott in Christus durch den Geist in uns hinein austeilt, um unser Leben, unsere Natur und unser Alles zu sein, damit wir Christus leben und Christus zum Ausdruck bringen können. Und dann heißt es, dies sollte das Prinzip sein, das unser Leben lenkt. Heiligen, ich möchte ein bisschen vorlesen aus diesem Buch Die Vision der Wiederlagung des Herrn von dem Ältestentraining, Buch 2. Ganz am Ende, ich ermutige euch, das zu lesen. Ich lese nur ein bisschen, während ich das lese. Ich bin so dankbar, dass Bruder Lee das mit uns gelassen hat. Die gesamte Bibel wurde nach dem Prinzip des Dreieinen Gottes geschrieben, der in sein erlöstes Volk als ihr Genuss, ihr Getränk und ihr Quelle des Lebens und Lichts eingewirkt. Die Anwendung dieses Prinzips bei der Auslegung eines beliebigen Teils des Neuen Testaments ist endlos. Dann wird unsere Botschaft, wenn wir einen beliebigen Teil verwenden, sehr bereichert sein. Die Botschaft wird anders sein. Es wird dieses Prinzip und alles, was wir sprechen, reagieren. Das ist meine Last. Einfach das Lebensstudium zu lesen oder die Titel zu lesen für unsere Lektionen wirkt nicht. Wir sind mit einem solchen Prinzip nicht zusammengesetzt worden. Dieses Prinzip ist für uns nicht zu einer Vision geworden. Wir haben vielleicht Augen, um die Bibel zu lesen und einen Verstand, um sie zu verstehen, aber wir haben nicht den Schlüssel, um sie zu öffnen. Wir brauchen den Schlüssel. Gehe weiter. Der Bruder sagt dies. Manche Leute sagen, dass es nicht nötig ist, zu mir zu kommen und mir zuzuhören, weil ich immer das gleiche predige und lehre. Ich stimme dieser Aussage vollkommen zu. Was ich serviere, ist immer amerikanisches Rindfleisch. Dieses Rindfleisch wird von mir auf viele Arten gekocht und serviert. Manchmal ist es im Stil eines Steaks, manchmal im Stil eines Hamburgers. Und manchmal serviere ich dieses Rindfleisch auf die chinesische Art des Schmorens. Was auch ich immer serviere, ist Rindfleisch. Rindfleisch ist mein Schlüssel und ich habe nichts anderes als Rindfleisch. Was ist dieses Rindfleisch? Der verarbeitete Dreieiner Gott, das ist das Rindfleisch. Manche chinesischen Köche rühmen sich, dass sie 20 Arten haben, bestimmte Dinge zu kochen. Durch die Gnade des Herrn kann ich mich gegenüber diesen Köchen rühmen, dass ich hunderte von Möglichkeiten habe, mein Rindfleisch zu kochen, weil ich mehr als 2000 Botschaften herausgegeben habe. Jede Botschaft ist eine andere Art, dieselbe Sache zu kochen. Den Dreieinen Gott, der in seinem erlösten Volk gewirkt wird. Dann sagte er, dies ist der Schlüssel. Wenn du den Schlüssel hast, wirst du schließlich sagen, dass jede Seite der Bibel die gleiche ist. Er fährt fort und ich schließe damit. Du brauchst dieses grundlegende Prinzip der Vision, um zu sehen, dass der Dreieine Gott die eigentliche Essenz ist und sollte die Essenz jeder Botschaft sein. Nur das dient zum Zweck Gottes. Nur das bewahrt uns davor, in die Irre geführt zu werden. Und nur das kann uns in der Einheit von heute bis in die Ewigkeit halten. Das ist echt bemerkenswert. Dank dem Herrn, das ist, wonach wir streben, in dem Werk des Herrn. Wir möchten immer diesen Schlüssel benutzen, dieses Prinzip, und leben durch dieses Prinzip. Heiligen, warum ich diese Botschaft anfange, ist, dass ich betone noch einmal, wir haben Noah, Daniel und Hiob. Wir fragen, warum diese drei Menschen, wie kann Hiob in der gleichen Kategorie mit Noah und Daniel zusammengesetzt? Im Zusammenhang, wie in der ersten Botschaft, Gott bracht seine Verurteilung auf Jerusalem. Er sagte, das, wo Noah, Daniel und Hiob zusammen sind, Hesekiel 14 und 20, der Herr sagte das durch Hesekiel. Und diese drei Männer wären darin, Noah, Daniel und Hiob, sie würden durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele erretten. Dann Vers 20, Vers 14 noch einmal. Und diese drei Männer wären darin, Noah, Daniel und Hiob, sie würden durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele erretten. Vers 20, Noah, Daniel und Hiob wären darin, so wahr ich lebe, spricht der Herr, sie würden weder Sohn noch Tochter erretten können. Sie würden durch ihre Gerechtigkeit nur ihre eigene Seele erretten. Heiligen, wir haben in der ersten Botschaft gesehen, ich möchte das aktuell mit uns, dass die Leben von Noah, Daniel und Hiob offenbaren den dreinen Gott, dem er sich hinein in seinen erwählten Volk austeilt für die Ausführung seiner Ökonomie. Das war der zweite römische Ziffern in der ersten Botschaft. A heißt, bei Noah sehen wir Gott, den Vater, in seinem Verlangen und Plan für seinen Bau und in seiner ewigen Treue, seinen Bund, sein Wort zu halten. Ihr könnt das in 1. Mose sehen. B. Bei Daniel sehen wir Christus, den Sohn, als die Zentralität und Universalität des Vorangehens Gottes und sein zweites Kommen als der Sohn des Menschen. Wir haben Versen von Daniel hier, zeigen das. C. heißt, bei Hiob sehen wir Gott den Geist in seinem Umwandlungswerk, um das auszuführen, was im Herzen Gottes verborgen ist. Erinnert euch daran, Hiob 10,13. Doch solches bargst du in deinem Herzen, dass wir Gott gewinnen, das Gleiche wie Gott im Leben Natur und im Ausdruck zu werden, aber nicht in der Gottheit für den gemeinsamen Ausdruck Gottes. Wenn wir auf diese drei Menschen schauen, wir haben den Schlüssel und das grundlegende Prinzip, um auszulegen, warum diese drei Namen zusammenstehen. Wenn du auf den Dienst schaust, es ist offensichtlich, bei Noah sehen wir Gott den Vater, bei Daniel sehen wir Christus, den Sohn, und bei Hiob sehen wir Gott den Geist. Es ist alles für den dreinen Gott, indem er sich hinein in unserem Sein austeilt für die Ausführung seiner Ökonomie. Das Hauptthema, noch einmal, heißt Vorbilder eines überwindenden Lebens auf der Linie des Lebens, um die Ökonomie Gottes auszuführen. Der ersten Botschaft betone ich noch ein Ding, dann gehen wir zur Gliederung. Der Herr Jesus nimmt nur die unmöglichen Fälle. Wenn dein Fall unmöglich ist, kannst du ein Patient für den Herrn sein. Er ist unser Arzt. Er nimmt keine Fälle, die nicht unmöglich sind. Stellst du dir vor, wenn ein Doktor ein Schild auf seinem Klinikum stellt, nur unmögliche Fälle willkommen, dann bekommt er nicht so viel Kunden. Aber bei Lukas 18 mit diesem reichen jungen Mann. Er ging zum Herrn und sagte, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Der Herr sagt, du musst die Boten halten. Und der Junge sagt, ich habe diese von meiner Jungen an befolgt. Und dann sagt der Herr, als Jesus dies hörte, sagte er zu ihm, eines fehlt dir noch. Mit anderen Worten, du hast das alles getan nach seiner eigenen Mühe, aber eines fehlt dir noch. Es gibt ein Ding, Heiligen, wenn wir durch unsere eigene Mühe leben, um das Christenleben auszuleben, es fehlt uns immer noch ein Ding. Der Grund, wofür der Herr das zu ihm sagte, ist, dass er erkennt, dass sein Fall auch ganz und gar hoffnungslos und dass er ganz und gar hilflos war. Er ist weggegangen, er sollte bleiben, aber die Jünger sagten zum Herrn, nein, der Herr sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchgeht, als dass ein Reicher in das Königreich Gottes hineinkommt. Und dann die Jünger sagten, wer kann dann gerettet werden? In Vers 27 von Lukas 18 sagte der Herr, die Dinge, die bei den Menschen unmöglich sind, sind möglich bei Gott. Unser Fall ist unmöglich. Dank dem Herrn. Es scheint unmöglich für uns Überwinder zu werden, aber es ist absolut bei Gott möglich. Es ist interessant, bei Lukas 19, Vers 2 heißt es, siehe, da war ein Mann mit Namen Zacchaeus genannt wurde und er war ein Oberzöllner und diesen Worten, und er war reich. Er war reich wie dieser junge Mann in Lukas 18. Aber der Herr zeigt in Lukas 19, es ist bei Gott möglich. Es ist unmöglich, Mensch, aber es ist bei Gott möglich. Ein Christ und ein Überwinder zu sein, ist nicht nur schwierig, es ist unmöglich. Nur der verarbeitete und dreieine Gott, der in uns lebt als der allumfassende Geist, kann ein Christ und ein Überwinder sein. Wir müssen daran erinnern. Wir müssen berühren, unseren Geist üben, um den allumfassenden Geist in unserem Geist zu kontaktieren. Als den verarbeiteten dreinen Gott. Er ist der einzigartige Überwinder in diesem Universum. Jetzt gehen wir zur Botschaft 2, zum Noah. Das Thema heißt Noah, das Leben und Werk, das das Zeitalter verändern kann. Das möchten wir. Wir möchten ein Leben haben, das das Zeitalter verändern kann. Wir möchten auch ein Werk haben. Heiligen, ich zitiere etwas aus dem Dienst, das für mich sehr wunderbar ist. Ich sage euch, unser Leben ist unser Werk. Und unser Werk ist unsere Bewegung. Unser Werk ist unser Leben und unser Bewegen ist unser Sein. Was diese zwei Sätze uns zeigen, was am meisten zählt in unserem Dienst, ist unsere Person. Unser Leben soll unser Werk sein. Unser Werk soll unser Leben sein. Und unsere Bewegung soll unser Sein sein. So war es bei dem Herrn Jesus, so war es bei dem Apostel Paulus. Wir haben ein paar Versen hier aus 1. Mose und Hebräerbrief, Bezug auf Noah. Ich möchte ein paar Versen aus 1. Mose 6 auslesen. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens vertilgen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm, bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Und dann Vers 8 ist einer der stärksten Versen in der Bibel. Nur aber, wir haben mitgeteilt in der letzten Botschaft, wenn wir zum Tiefpunkt kommen, in Gottes Augen oder unseren Augen, es gibt immer ein Aber, A-B-E-R, aber Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Unsere Übersetzung, den Hebräisch, hat das Wort Gunst, aber der Brüder sagt uns, können wir auch als Gnade übersetzen. Gnade in dem Neuen Testament ist Gunst. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Hebräer 11, 7, einer unserer Versen hier, erwähne Verse 5 und 6, erwähnen Henoch, die Person gleich vor Noah war. Vor Henochs Entrückung. Er ist mit Gott 300 Jahre gegangen. Vor seiner Entrückung hat er das Zeugnis erlangt, dass er Gott wohlgefallen habe. Heiligen, wir müssen beten, Herr, bevor ich zu dir gehe, bevor du zurückkommst, ich möchte das Zeugnis erlangen, dass ich dir wohlgefallen habe. Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott hinzutritt, muss glauben, dass er ist und dass wir haben gesehen in dem Dienst die Bedeutung von Glauben. Glauben heißt zu glauben, dass Gott ist und wir sind nicht. Gott ist der Einzigartige in alles und wir sind nichts in alles. Wir glauben, dass Gott wunderbar ist. Ich sage einfach das. Er kann im Kristallisationsstudium von Römerbrief sehen. Nach dem Vers in 5 und 6 ist Vers 7 über Noah. Durch Glauben. Hebräer 11 spricht über manche Leute. Alles, was ihr getan habt, was durch Glaube. Durch den Glauben, dass Gott ist, alles und sie waren nichts. Noah hat eine göttliche Weisung empfangen. Er war von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Errettung seines Hauses, durch den er die Welt verurteilte, und er wurde zu einem Erben der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Jetzt kommen wir zu Römisch 1. Das zeigt uns über Noahs Leben. In Römisch 2 sehen wir das Werk Noahs, das das Zeitalter wendete. Noahs Leben war ein Leben, das das Zeitalter wendete. Wir haben Philipper 1, 19 bis 21 hier. Liebe dieser Vers, und Paulus sagt, denn ich weiß, dass mir dies zur Errettung dienen wird. Was ist das, dies? Für Paulus, dies erwähnt seine Gefangenschaft, was immer eine Situation oder Umgebung wir in uns finden, das ist das für uns, zur Errettung dienen wird. Jetzt sehen wir bei Noah, es war etwas groß, zusammen mit Errettung, worüber wir sprechen werden. Aber die Errettung hier in Philipper 1,19 ist versorgt und gestärkt werden, um Christus zu leben für seine Großmachung. Durch dass wir von dem Versorgung des Geistes Jesu Christi gefüllt werden. Gott zeigte Noah die wahre Situation in dem Zeitalter, worin er lebt. Gott hat seine Sicht von dieser verdorbenen Situation. Matthäus 24 sagt, die Tage vor dem Kommen des Sohnes des Menschen wird wie die Tage Noahs werden. 2. Timotheus 3 heißt es, in den letzten Tagen. Wir alle haben das Gefühl, durch was wir in den Schriften sehen, die Tage, worin wir leben, sind die letzten Tage. Ich erwähne ein paar Dinge. Menschen werden das Selbst lieben, das Geld lieben, das Vergnügen lieben, mehr als Gott. Heiligen, ob die Gemeinde in den Niedergang hineingeht oder den Sieg Christus zeigt, ist von was wir sind abhängig. Diese Versen in 2. Timotheus 3 sprechen nicht über Ungläubige, die sprechen über den Zustand von Gläubigen in dem Leib des Herrn in den letzten Tagen. Wir müssen beten, Herr, rette mich, dass ich mein Selbst nicht liebe. Stattdessen sollen wir das Selbst verleugnen und Christus als unsere Person nehmen und sein Liebhaber sein. Wir müssen beten, Herr, rette mich von dem Geldlieber. Du musst nicht viel Geld haben, um ein Geldlieber zu sein. Aber wir müssen beten, Herr, rette mich von dem Geldlieben. Wer ist unser wahres Geld? Wer ist unser Reichtum? Es ist Christus selbst. Die Menschen werden das Vergnügen lieben. Wir müssen beten, Herr, rette mich, dass ich nicht ein Vergnügenlieber werde. Wer ist unser wahres Vergnügen? Es ist Gott selbst, verkörpert in Christus und verwirklicht als den Geist. Deswegen im Psalm 36, Verse 8 und 9, Gott bewirkt uns von dem Strom seiner Wonnen zu trinken. In diesen letzten Tagen, wir müssen Gott lieben. Kommen zum Punkt B. Wiederholt diesen Vers, der sehr wichtig ist. Noah aber fand Gunst, Gnade in den Augen Jehovas. Das ist einer der größten Verse in 1. Mose. Brüder und Schwestern, deswegen, jeden Tag müssen wir den Herrn als unser Leben in Philipper 2. Er war gehorsam bis zum Tod, auch einem Tod auf dem Kreuz. Dieser Gehorsam ist in dem allumfassenden Geist in unserem Geist. Wir müssen den Herrn als unser Gehorsamkeit genießen. In Hebräer 4,16, wir müssen seine Gehorsam nehmen und vorwärts zum Thron der Gnade jeden Tag kommen, dass wir Barmherzigkeit und Gnade finden für rechtzeitige Hilfe. Vorwärts zum Thron der Gnade zu kommen, der Thron der Gnade ist der Herr selbst. Wir müssen dem Herrn entthronen im Zentrum unseres Seins jeden Tag. Wir müssen sagen, Herr, gib dir den ersten Platz in dem Zentrum meines Seins heute. Gib dir den ersten Platz in meinem Sein. Gib dir den ersten Platz in meinem Leben. Gib dir den ersten Platz, indem ich dir diene. Wenn wir das tun, was passiert? Gnade wird zu einem Thron in uns. Römer 5,21 heißt, Gnade herrscht. Wer Gott und Christus als der Geist für unser Genuss herrscht in unserem Sein, das möchten wir passieren. Wenn Satan sein Äußerstes gegeben hat, die Situation zu zerstören, hat es immer einige gegeben, die in den Augen Gottes Gnade fanden, um zu denen zu werden, die das Zeitalter wenden. Wir haben diese Verse aus Daniel hier. Wir werden sehen. Wir werden Daniel in der nächsten Botschaft beschreiben. Und wir haben ein bisschen über Daniel in der letzten Botschaft gesagt. Wir haben eine Momentanaufnahme in der letzten Botschaft gesehen. In der letzten Botschaft haben wir gesehen, in Kapitel 1, Daniel und seine Gefährte, der König möchte, dass sie sein Essen essen, das aber das Essen wurde zum Götzen gegeben und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Zu diesem Punkt sehen wir den Zusammenhang in Daniel. Weil er so sehr eins mit dem reinen Gott war, der Oberste der Hofbeamten hat Daniel respektiert. Und Daniel hat einen Fehler in der ersten Botschaft gesagt. Er sagte, gib uns 10 Tage. Die letzte Botschaft sagte 7, es war wahrlich 10 Tage, um unsere Diät zu essen und sehe, was unsere Situation wird. Und nach 10 Tagen, Daniel und seine Gefährten zeigte sich ihr Aussehen besser und fülliger als das aller Jünglinge, die die Tafelkost des Königs aßen. Das ist wunderbar. Das zeigt, wir müssen einfach Christus jeden Tag essen. Wenn wir ihn essen, wir werden gesund sein. Wir werden leuchtend sein. Wir werden leuchtend sein. In Daniel 9, 23, 10, 11 und Daniel 10, 19 haben wir diese engelhafte Bote. Er sagte Daniel, du bist Kostbarkeit selbst. Dann sagte Daniel, du bist ein Mensch der Kostbarkeit. Weißt ihr, Heiligen, wir müssen ein Gebet in unserem Sein haben. Wenn eine engelhafte Bote zu uns kommt, diese engelhafte Bote gibt Daniel nur ein Bote von Gott selbst. Und er sagt, Daniel, in Gottes Sicht, sogar in unseren Sicht, du bist ein Mensch der Kostbarkeit. Wir müssen beten, Herr, mach mich zu solch einem Menschen in Gottes Sicht. 1. Petrus 2,7 sagt uns, für uns, die glauben, ist die Kostbarkeit. Das heißt, Christus selbst ist unsere Kostbarkeit. In Philipper 3, 7 und 8, Paulus sagt, ich sehe alles als Verlust. Alles, was er erreicht hat, wäre ein Verlust für ihn. Er sagte, ich zähle alles als Verlust an, wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen habe ich den Verlust aller Dinge erlitten, und sehe sie als Abfall an, damit er Christus gewinne. Paulus hatte eine Änderung in seiner Vorstellung vom Wert. Alle von uns brauchen diese Änderungen, was wir wertschätzen. Was Paulus am meisten geschätzt, was Christus zu gewinnen. Das soll für uns, was wir am meisten schätzen. Wir möchten Christus gewinnen. Christus ist Gott. Jeden Tag. Wir möchten mehr von Gott gewinnen. In dieser Versammlung, wir möchten Gott gewinnen, so viel wie möglich. Ich schließe damit in Jeremia 15, 19. Der Herr sagt Jeremia, wenn wir die kostbaren Dinge von dem Wertlosen herausbringen, wir werden so wie Gottes Mund, mit anderen Worten, wenn wir das Wort darreichen, wir alle reichen das Wort danach, unser Anteil, unser Maß, wenn wir uns um Menschen kümmern, wir müssen die Kostbaren aus dem Wertlosen herausbringen. Alles anders als Gott selbst in Christus verkörpert und verwirklicht als den Geist für unseren Genuss ist wertlos. Er ist der einzige wertvolles Ding in dem Universum. Wir müssen alles, die Kostbare aus dem Wertlosen herausbringen, dann werden wir Gottes Mund. 2. Die Hauptabsicht der Aufzeichnung des ersten Buches Moses nicht, den Fall des Menschen zu zeigen, sondern zu zeigen, wie viel Gottes Gnade für den gefallenen Menschen tun kann. Gnade ist Gott selbst, die Gegenwart Gottes. Ich mag das. Was ist Gnade? Gnade ist Gott selbst. Gnade ist die Gegenwart Gottes. Ich kann das nie vergessen. Brüder Lee hat das gebetet. Herr, deine Gegenwart ist alles für uns, in unserem Leben und in unserem Werk. Das ist wahr. Wenn wir die Gegenwart Gottes haben, haben wir alles. Wenn wir Gottes Gegenwart verlieren, dann verlieren wir alles. Wie dieser Punkt sagt, Gnade ist Gott selbst. Gnade ist die Gegenwart Gottes. Praktisch gesehen, die Gegenwart Gottes ist Gottes Lächeln. Wenn wir Gottes Lächeln haben, haben wir seine Gegenwart. Gnade ist Gott selbst, die Gegenwart Gottes, die von uns genossen wird, indem sie alles für uns ist, alles in uns, durch uns und für uns tut. Gnade ist Gott, der zu uns kommt, um unsere Lebensversorgung, unsere Stärke und unser Alles zu sein. Heiligen, ermutige euch mit allen diesen Punkten. Bete kurze Gebete, die müssen nicht lange Gebete sein. Herr, ich möchte, dass du für mich Gnade wirst. Tu alles in mir, durch mich und für mich heute. Und komm zu mir als meine Lebensversorgung, meine Stärke und mein Alles. Bete das einfach, der Herr wird das antworten. Johannes 1,16 sagt uns, dass wir müssen diejenigen sein, die Gnade um Gnade empfangen. Das sollte Gnade in unserem Alltag sein. A, klein a heißt, der Genuss des Herrn als Gnade ist für diejenigen, die ihn lieben. Deswegen, jeden Tag fängt den Tag an, sage, Herr Jesus, ich liebe dich. Dann hast du den Tag angefangen mit dem Genuss des Herrn als Gnade. Das ist Epheser 6,24. Johannes 21,15 bis 17. Petrus hat den Herrn dreimal verleugnet. Was hat der Herr getan? Er stellt Petrus wieder her. Er hat Peter dreimal gefragt: Petrus, liebst du mich? Das ist, was der Herr von uns möchte. Wenn wir zum Hauptpunkt, der Herr fragt uns, liebst du mich? Und Petrus sagt, du kennst, dass ich dich liebe. Wenn wir den Herrn lieben, was wird passieren? Der Herr sagte ihm gleich danach, füttere meine Lamme. Wenn wir den Herrn lieben, dann spontan wird der Herr von uns herausfließen, um die Lamen des Herrn zu füttern. Dann fragte er Petrus noch einmal, Simon, liebst du mich? Er sagt, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Dann sagte der Herr, weide meine Schafe. Weide meine Schafe. Das beinhaltet Kummern, dass wir Menschen froh machen mit der Gegenwart des Herrn und nähren, dass wir mit dem Element des Herrn ernähren. Dann fragte er Petrus das dritte Mal, Simon, liebst du mich? Er sagt, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich liebe. Dann Jesus sagt, er futter meine Lamme. Ich sage, Heiligen, am Ende von dem Dienst unseres Brüders in der Kristallisationsstudium von Johannes gibt es diese wunderbare Titel. Ich erinnere mich daran, als ich mit Bruder Lee war. Die Titel sind wunderbar. Der Titel von dieser bestimmten Botschaft, der apostolische Dienst zusammenwirkt mit dem himmlischen Dienst Christi. Das ist, das wird in Johannes 21, 15 und durch 17 gezeigt. Was ist der apostolische Dienst? Den Herrn zu lieben, die Lämmer zu füttern, die Schafe zu weiden und die Schafe zu füttern. Das wirkt zusammen mit dem himmlischen Dienst Christi. Nach 1. Petrus 2, 25, Christus jetzt ist in Auffahrt. Er ist der Hirte unserer Seele. Er kümmert sich um den Zustand von unserem wahre Person. Hebräer 13 zeigt uns, was Christus jetzt tut. Der auferstandene und aufgefahrene Christus in seinem himmlischen Dienst ist der große Hirte der Schafe. In Offenbarung 1, 12 und 13 sehen wir Christus inmitten von dem goldenen Leuchter, bekleidet mit der priesterlichen Gürtel an dem Brust, die Liebe zeichnen, und der goldene Gürtel ist wie ein Gürtel, zeigt die göttliche Stärke. Was das bedeutet, ist, Christus übt seine göttliche Stärke mit seiner Liebe, um alle die Gemeinde auf der Erde zu weiden und zu ernähren. Er ging inmitten von den goldenen Leuchten als der Sohn des Menschen, aber hat eine goldene Gürtel auf seiner Brust, was die göttliche Stärke und seine Liebe zeigt. Was tut er mit den Leuchtern? Nach dem Alten Testament in dem Bild, der Priester schneidet und fügt das Öl hinzu. Das ist das, was der Herr tut, sogar in dieser Konferenz. Wir haben hier keine Tür, aber bei dieser Konferenz können wir haben sogar ein Schild. Komm für einen Schnitt, wie eine Frisur, aber nicht dafür. Der Herr möchte unsere Weltlichkeit wegnehmen, unsere Fleischlichkeit wegnehmen und unser Leben in dem Selbst wegnehmen. Er nimmt alles weg, das eine Beziehung mit Satan, Sünde und Tod bei uns hat. Und er fügt das Öl der Gemeinde hinzu, in sein inneren Sein. Und das Öl bedeutet den Geist als der Verwirklichung Christi, der Verkörperung Gottes ist. Das ist ein großer Punkt. Liebe dieser Punkt. Wie so können wir unseren Sieg bewahren? Möchtest du nicht wissen, wie du deinen Sieg bewahren kannst für den Leib Christi? Wir müssen ein Leben der Morgenerweckung leben, jeden Tag. Nimm eine Zeit im Morgen, wenn du wirklich erweckt von dem Herrn wirst. Herr, ich komme zu dir, ich möchte dich kontaktieren, ich möchte, dass du mich kontaktierst, ich möchte dich berühren. Herr, berühre mich. Ich möchte, dass du mich infundierst bis zum Äußersten mit allem, was du bist. Wir leben ein Leben von der Morgenerweckung. Nicht nur das. Wir leben ein Leben des Weidens, das wir anderen ernähren können. So können wir unseren Sieg bewahren. Punkt B. Die Gnade des Herrn Jesus Christus als die reichliche Versorgung des deinen Gottes wird von uns durch die Übung unseres menschlichen Geistes genossen. Galater 6,18, der letzte Vers im Galaterbrief. Die Gnade des Herrn Jesus Christus ist mit unserem Geist. Wenn wir den Herrn als Gnade erfahren werden, wir müssen unseren Geist üben, um dem Herrn zu berühren. In sich selbst, er ist groß. Er ist Gnade. 2. Timotheus 4,22, die sind die letzte beschriebene Worte von Paulus. Der Herr sei mit deinem Geist, Gnade sei mit dir. Wenn wir das in der Wirklichkeit haben, wenn wir den Herrn genießen als der einen, der mit unserem Geist ist, genießen wir ihn als Gnade, der mit uns ist. Das bedeutet, wir der höchste Genuss und Erfahrung von ihm haben. Dass der Herr mit unserem Geist ist, zu genießen, ist die Gegenwart der Gnade zu haben. Wenn wir das verlieren, dann ist der Niedergang der Gemeinde da. Wir müssen 2. Timotheus 4,22 beten, dass es für uns Wirklichkeit wird. C heißt, das Wort Gottes ist das Wort der Gnade. Apostelgeschichte 20, Paulus letzter Zeit mit den Ältesten in Ephesus. Die Reichtümer, von was ich bin, als ihr Erbe. Seine Worte ist die Worte der Gnade. Wenn du dich Gott genießen möchtest, müsstest du zu seinem Wort kommen. Kolosser 3,16 sagt uns, wenn wir das Wort Christi in uns erlauben, uns reichlich zu wohnen, spontan werden wir singen mit Gnade in unserem Herz zu Gottes. Das ist wunderbar. Jeremia 15,16 heißt, deine Worte wurden gefunden. Wir springen über dieses ersten Teils. Jeden Tag müssen wir Gottes Worte finden. Wir müssen neue Erfindungen in den Worten Gottes haben. Ich habe Gottes Worte heute gefunden. Ich habe das in der Vergangenheit gelesen. Ich kann bezeugen, vielemal, weißt du, durch die Barmherzigkeit des Herrn, wir haben alle verschiedene Funktionen. Meine Funktion war, dieses Buch Korrektur zu lesen. Ich war da für diese Botschaften. Mein Zeugnis, ich konnte dabei sein für diese Versammlungen, konnte dieses Buch Korrektur lesen, hatte dieses Buch von Brüder Lee jedes Wort gelesen, dann komme ich wieder. Wo war ich? Diese Worte, wenn du darin hineingehst, die werden zum gegenwärtigen aktuelle Worte für dich. Du findest seine Worte hier. Und der Dienst ersetzt die Bibel nicht. Der Dienst öffnet die Reichtümer in der Bibel und bringt uns zur inneren und tiefen Bedeutung in der Bibel. Wir müssen seine Worte finden und seine Worte werden für uns die Freude in unserem Herz. Das ist Gnade. D heißt, wir erfahren den durch einen Prozess gegangenen dreieinen Gott als Gnade im Leben, in den Versammlungen mit den Heiligen auf dem Grund der Einheit. Das ist unsere Erfahrung. Ihr könnt auf diese Verse später schauen. Ich erwähne diese Verse in der Apostelgeschichte, als die Gemeinde sich erst sich versammelt, Gnade war auf ihnen. Das ist wunderbar. Bete, dass das zu unserer Erfahrung wird. Dass wenn wir zusammenkommen, Gnade wird auf uns sein. Apostelgeschichte 11, 23 ist wunderbar. Barnabas besuchte Antioch. Und es sagt, als er kam, er sah eigentlich die Gnade Gottes. Mit anderen Worten, die Gnade Gottes war sichtbar für Barnabas. Was bedeutet das? Für Barnabas die Gnade Gottes zu sehen. Das bedeutet, Barnabas sah den dreieinen Gott empfangt und genossen von dem Gläubigen und durch ihre Errettung und Änderung in ihr Leben, ihr heiliges Leben und in ihr Gaben gesehen. Barnabas sah, wie den dreieinen Gott von den Heiligen in Antioch genossen war und dann zum Ausdruck gebracht in ihrer Errettung, in ihrer Änderung im Leben, in ihr heiliges Leben und in ihr alles von anderen sichtbar war. Das ist sichtbare Gnade. Wir können die Gnade Gottes eigentlich sehen, wenn die Gnade in uns wirkt. Barnabas, der Vers zeigt uns, er ermutigt die Heiligen im Antioch, mit dem Herrn zu bleiben. Er bat ihnen, treu zum Herrn zu sein und in enger Gemeinschaft mit dem Herrn zu bleiben. Jetzt kommen wir zu Punkt E. Wir können den Herrn aus unserer zunehmenden und allgenügenden Gnade inmitten von Leiden und Prüfungen erfahren. 2. Korinther 12, 9 zeigt das. Paulus hatte einen Dorn in seinem Fleisch. Der Herr hat nicht den Dorn weggenommen. Er sagte, meine Gnade ist genug für dich, weil meine Kraft wird in Schwachheit vollkommen gemacht. Watchman Nee hat eine Geschichte davon. Wir haben ein Büchchen mit der Titel Ein Schatz in irdischer Gefäße. Das ist der Hauptpunkt von dieser Geschichte. Bruder Nee fragte dem Herrn, etwas von ihm wegzunehmen, ob eine Krankheit oder etwas ihn verhindert. Er sagte, der Herr zeigte ihm ein Bild, ein Boot fährt durch einen Strom und es war ein großer und der Strom wurde blockiert und das war dieses Bild. Bruder Nee, möchtest du, dass ich dieser Stein wegnehme oder möchtest du, dass ich mehr Wasser geben? Gott ist nicht im Geschäft von dem Stein wegnehmenden Geschäft, aber er gibt mehr Gnade. Wenn wir leiden, der Grund wofür ist, dass er uns mehr Genuss von seinem Gnade schenken kann. Wir müssen in der Kraft seiner Gnade für den Herrn arbeiten. Punkt F. Und dann Punkt G. Wir müssen gute Hausverwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes sein. Heiligen, es ist interessant, das Wort Ökonomie, wie in 1. Timotheus 3 und 4, der einzigartige Lehre im Neuen Testament ist die Lehre von Gottes Ökonomie. Das Wort ist Oikonomia. Dieses Wort für Hausverwalter ist Oikonomos. Wir müssen gute Oikonomos sein für die mannigfaltige Gnade Gottes. Das heißt, gute Austeiler der mannigfaltigen Gnade Gottes sein. Epheser 3,2, Paulus sagt den Heiligen, dass er die Hausverwaltungsschaft hat. Das Wort hier ist auch Oikonomie. Wenn Gottes Ökonomie zu uns geschenkt wird, dass wir zu unserer Hausverwaltungsschaft Die Hausverwaltungsschaft wurde ihm gegeben für uns. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir den Herrn Jesus genießen für anderen. Der Grund, wofür ich den Herrn jeden Tag genieße, ist für die Heiligen, wofür ich mich kümmere. Und für meine Familie muss ich den Herrn genießen. Es ist zu mir für dich. In deinem Leben. Bewahre immer diese zwei Worte zu versammeln. Nee, für mich. Wenn du keine für mich hast, dann hast du keine für dich. Ich empfange Gott in Christus als den Geist, als mein Genuss, das ist für mich. Und dann dieser Genuss von dem dreinen Gott kann durch mich fließen für anderen. Das ist für dich. Ich halte damit, mit diesen Versen. H. Durch die Kraft der Gnade, der Stärke der Gnade und das Leben der Gnade können wir mit Gott und untereinander im Reinen sein. Gnade bringt Gerechtigkeit hervor. Die Versen zeigen uns das. Römer 5, 21, wie ich schon gesagt hatte, Gnade herrscht in Gerechtigkeit. Kommen wir zum C. Wie sein Urgroßvater Henoch wandelte Noah mit Gott durch den Glauben, der Gottes göttliche Element war, das ihm transfundiert und infundiert worden war, um seine Glaubensfähigkeit zu sein. Ich habe das immer so geliebt, weil als ich ungläubig war, ich habe immer gewundert, wie kann ich Glauben haben? Wie können Menschen einfach in Gott oder in Christus glauben? Es ist keine Sicht, es ist Gottes göttliche Element in uns transfundiert und infundiert und das wird zu unserer Glaubensfähigkeit sein. Hebräer sagt uns, auf Jesus hinweg zu schauen, der Urheber unserer Glaubens ist. Wenn wir auf Jesus schauen, er infundiert sich als Glauben in uns hinein für unsere Glaubensfähigkeit. Dadurch wurde er zum Erben und Herold der Gerechtigkeit Gottes als ein Protest gegen die verdorbene Generation. Noahs Gerechtigkeit stärkte Gottes Stellung, sein Gericht über die gottlose Generation zu vollstrecken. Jetzt kommen wir zum Punkt D. D ist ein großer Punkt. Die Arche, die Noah baute, ist ein Sinnbild auf den praktischen und gegenwärtigen Christus als die Errettung Gottes. Die Arche zu bauen bedeutet, den praktischen und gegenwärtigen Christus als Gottes Errettung in unserer Erfahrung für den Aufbau des Leibes Christi als des kooperativen Christus aufzubauen. Gemäß dem Philipperbrief bedeutet das, unsere eigene Errettung zu bewirken. Jetzt sage ich das einfach. Die Arche bedeutet auf der einen Seite Christus selbst. Auf der anderen Seite können wir sagen, die Arche bedeutet auch die Gemeinde. Wir wissen, die größte Prophezeiung der Bibel ist Matthäus 16, 18. Ich werde meine Gemeinde bauen. Aber die Arche bedeutet Christus selbst, bedeutet die praktische und gegenwärtige Christus als Gottes Errettung. Betrachtet das. Was war Noahs Errettung und seine Familie? Ihre Errettung war die Arche. Unsere Errettung ist Christus. Wir müssen den praktischen und gegenwärtigen Christus als Gottes Errettung in unserer Erfahrung aufbauen. Und wenn wir das tun, das ist für den Aufbau des Leibes Christi. Der zweite Bedeutung von der Arche. Und das bedeutet, unsere eigene Errettung aufzuwirken. Wenn wir den praktischen und gegenwärtigen Christus in unserer Erfahrung aufbauen für den Aufbau des Leibes Christi, wir werden von dieser perversen Generation gerettet und wir werden völlig errettet durch Wiedergeburt in einem neuen Zeitalter gerettet. Der nächste Zeitalter der tausendjährigen Königreich, das für uns eine Belohnung ist. Jeden Tag baue dieser praktische und gegenwärtige Christus in deine Erfahrung. Wenn du das tust, dann in diesem selben Christus, den du aufgebaut hast, hineintreten für den Aufbau des Leibes Christi. Das ist der Aufbau der Arche. Wenn ihr mich recht versteht, dann wirst du in Christus, in Wirklichkeit, du wirst ohne Mühe in das tausendjährige Königreich hineingehen. Dann Punkt 1. Die Arche zu bauen bedeutet, unsere eigene Errettung zu bewirken. Was dadurch geschieht, dass Christus in unserer Erfahrung für den Aufbau des Leibes Christi, des kooperativen Christus, aufgebaut wird. Das, woran Noah arbeitete und in das er eintrat, war Gottes Errettung, die Arche. Die Arche bedeutet Gottes Errettung. Wir sollten einen praktischen und gegenwärtigen Christus haben, in den wir als Gottes Errettung eintreten können. Heiligen unserer Christus ist nicht nur ein historischer Christus oder ein entfernter Christus. Er ist ein praktischer Christus, ein gegenwärtiger Christus. Er ist ein Christus, in den wir hineintreten als Gottes Errettung können. 3. Die Errettung in Philipper 2,12 ist nicht die ewige Errettung von der Verdammnis und vom Feuersee, sondern die tägliche und beständige Errettung, die Christus als eine lebendige Person ist. Obwohl wir die ewige Errettung haben, brauchen wir eine weitere Errettung von der verkehrten und verdrehten Generation. Deswegen Philipper 2,12 sagt uns, dass wir unsere eigene Errettung bewirken müssen. Vers 15 sagt uns das. Als Kinder Gottes, wir sind inmitten einer verkehrten und verdrehten Generation. Wir müssen davon errettet werden. Wie? Durch, dass wir das Wort Christus halten. Das Wort des Lebens aufzuhalten bedeutet, dass wir anderen das Wort des Lebens darreichen durch unser Ausleben von Christus. Und ihr scheint inmitten als Lichtkörper in der Welt. Du scheinst. Wenn wir in der Welt sind, sollen wir scheinen. Wir können nur scheinen, wenn wir Christus als das Wort des Lebens erlauben, in uns reichlich zu wohnen. 4. Heute befinden wir uns in dem Übergang von Gottes Errettung. Wir sind in diesen Übergang eingetreten und durch diesen Übergang zu gehen bedeutet, unsere eigene Errettung zu bewirken. Klein a, je mehr Noah die Arche baute, desto mehr ging er durch Gottes Errettung. Und schließlich trat er in das ein, was er sich erarbeitet hatte. Klein b. Genau der Christus, den wir heute in unserer Erfahrung aufbauen, wird unsere zukünftige Errettung werden. Unter Gottes Souveränität werden wir eines Tages genau in den Christus eingehen, den wir aufgebaut haben. Hör das zu. Sogar heute, wenn wir Christus in unserer Erfahrung aufbauen, sind wir sogar heute in der Lage, in Christus zu bleiben, in Christus zu wohnen. Wenn du morgens aufstehst und den Tag anfängst mit dem Aufbau von Christus in deiner Erfahrung und durch den Tag das tun, dann wirst du spontan fähig, in den gleichen Christus hineinzutreten. Dann kannst du in Christus bleiben und in Christus wohnen. Darunter heißt es, Punkt 1, Christus in unserer Erfahrung aufzubauen, bedeutet, den Herrn zu lieben. Ist das nicht wunderbar? Das ist sehr praktisch. Sage, Herr Jesus, ich liebe dich immer, ständig. Sprich zu ihm. Heiligen, ich habe solch einen Last für unsere Jugendlichen. Hilfe, sie zum Herrn zu sprechen. Abraham, dreimal in der Schrift, war ein Freund von Gott. Mose war ein Gefährte von Gott. Abraham hat so eng eine Beziehung zu Gott, dass er zu Gott sprechen konnte. Wir müssen lernen, zu Gott zu sprechen. Hunderte von Hunderte besprechen mit Gott, bis diese Gespräche zu einem ewigen Denkmal vor Gott werden. Wenn wir immer ein Problem haben, müssen wir einfach dem Herrn sagen, der Herr ist in uns und er ist in uns Angesicht zu Angesicht. Wenn Ängste kommen, wir können sagen, oh Herr, diese Angst gehört dir, es ist nicht meins. Ich gebe diese Angst zu dir, weil du die für mich trägst. Dann wirst du spontan die Element des Herrn in dich empfangen und eine Metabolismus wirkt in dir. So können wir Christus leben. Ich zitiere direkt von dem Dienst. Diejenigen, die dieses Geheimnis nicht kennen. Was für ein Geheimnis? Das Geheimnis von dem Sprechen mit dem Herrn Angesicht zu Angesicht. Über jedes Problem, jede Angst, jede Schwierigkeit. Sprech mit dem Herrn durch den Aufrufen seines Namens. Die dieses Geheimnis nicht kennen, denken, dass Christus zu leben ist ein schwieriges Ding. Wir müssen ständig mit dem Herrn sprechen und dann spontan können wir Christus ausleben. Was für ein Geheimnis das ist. 2. Dann Punkt 1, zu ihm zu sprechen, durch das Anrufen seines Namens, mit ihm Gemeinschaft zu haben, durch ihn zu leben und Tag für Tag, Stunde für Stunde mit ihm zu wandeln, um ein Mitwandler Gottes zu sein, so dass wir ein Mitarbeiter Gottes sein können. Und 2, dann bauen wir Christus in unserer Erfahrung auf, so dass wir in ihn als unsere Errettung hineingehen können. 5, alle 4 Kapitel im Philipperbrief beziehen sich auf die allumfassende lebendige Person Christi als unsere Errettung. Ich weiß nicht, ob ihr das Philipperbrief je so betrachtet habt, dass alle 4 Kapitel beziehen sich auf die allumfassende lebendige Christi als unsere Errettung. In Philipper 1 ist die Errettung, Christus zu leben und Christus unter allen Umständen groß zu machen. In Philipper 2 ist die Errettung, Christus wiederzuspiegeln und das Wort des Lebens darzureichen. In Philipper 3 ist die Errettung die Gerechtigkeit Gottes, das ist Gott selbst verkörpert in Christus. In Philipper 3, 8 und 9 sagt Paulus, dass er Christus gewinne und in ihm gefunden wird, nicht mein eigenes Gerechtigkeit zu haben, aber die Gerechtigkeit, die von Gott heraus ist und basiert auf dem Glauben ist. In Philipper 4 ist die Errettung Christus selbst als das Leben, das wahr, ehrwürdig, gerecht, rein, lieblich, wohllautend und das voller Tugend und Lobpreis ist. Das ist in Philipper 4, 8. Jetzt in Römisch 2 kommen wir zum Werk Noahs. Noahs Werk war ein Werk, das das Zeitalter wendete. 2. Korinther 6, 1. Paulus sagt, Paulus und seine Mitarbeiter wirkt zusammen mit dem dreinen Gott. Alles unser Werk ist, zusammen mit unserem lieblichen Herr Jesus zu arbeiten. Sein Werk ist, eine Gemeinde aufzubauen. Deswegen, jeden Tag müssen wir den praktischen und gegenwärtigen Christus in unserer Erfahrung aufbauen, um unsere Errettung zu werden für den Aufbau der Gemeinde als dem Leib Christi. Dann Punkt A. Gott gab Noah eine alles einschließende Offenbarung, eine weitergehende Offenbarung, die Offenbarung, die Arche zu bauen, die für Gott der Weg war, dass er die verdorbene Generation beenden und ein neues Zeitalter einführen konnte. Noah baute die Arche nicht nach seiner Vorstellung, sondern absolut nach Gottes Offenbarung und nach den göttlichen Anweisungen im Glauben. Weißt ihr, in Hebräer 11, 6 und 7, besonders in Vers 7 heißt es, durch Glauben Noah, indem er eine göttliche Anweisung empfangen hat, es war eine Offenbarung. Nimm einfach die Wiedererlangungsübersetzung. Wenn du regelmäßig die Bibel liest und dann die Fußnote, die die Bibel öffnet, liest, die die wahre neutestamentliche Dienst sind, die ersetzen die Bibel nicht, aber die öffnen die Bibel, die befreien die unerforschliche Reichtümer Christi in der Bibel, die bringen uns in die innere und tiefe Bedeutung in der Bibel, die versorgen uns mit göttlichen Anweisungen, um die Gemeinde als den Leib Christi aufzubauen für unsere Vorbereitung als die Braut Christi. Jetzt Klein 1, Arabisch 1. Die Arche ist ein Sinnbild auf Christus. Nicht nur auf den individuellen Christus, sondern auf den kooperativen Christus. Die Gemeinde, die der Leib Christi und der neue Mensch ist und die im neuen Jerusalem ihre Vollendung finden wird. 2. Der Bau der Arche ist ein Sinnbild für den Aufbau des kooperativen Christus mit dem Element der Reichtümer Christi als dem Baumaterial durch diejenigen, die mit Gott zusammenarbeiten. Noch einmal, diese Gliederung und diese Gliederungen, es gibt so viel darin, aber ich bin froh, dass ihr dieses haben könnt. Stell das nicht weg, bete kurze Gebete darüber, nimm es mit dir und schlag wieder zurück. In dieser Konferenz haben wir über den Aufbau dieser Arche gesprochen. Du hast eine Erinnerung, aber du kannst das nicht sprechen. Dann kannst du zurück zu dieser Gliederung kommen und darüber beten. Es wird ein Teil deines Seins werden. Jetzt kommen wir zu 3. Dieser Bau ist das Einwirken Christi in die Menschen, um sie durch Christus zusammenzubauen, damit sie zu Gottes Offenbarung im Fleisch werden. Jetzt haben wir Römer 11, 36. Wenn immer wir ein Werk mit Gott tun, unser muss nach Römer 11, 36 von ihm herauskommen, für ihn tun und zu ihm für seine Herrlichkeit sein. Mit anderen Worten, sogar jetzt, mein Ziel ist, das, was ich spreche, zu dir kommt von dem Herrn heraus. Das heißt, der Herr ist die Quelle von dem, was ich spreche. Was immer wir sprechen, wie immer wir dienen, wir müssen von Gott heraus dienen, nach seinem vollkommenen Willen. Nicht nur das, aber wir möchten, dass es durch Gott in Christus als der Geist ist, das Instrument für das, was wir tun. Er ist unser Leben, er ist unsere Stärke, unsere Lebensversorgung, er ist unser Alles, wenn wir ihn zum anderen darreichen. Und das Ergebnis davon ist, dass alles, was wir tun, ist zu ihm für seine Herrlichkeit, seine kooperative Ausdruck. B. sagt, durch das Bauen der Arche und das Hineingehen wurde Noah nicht nur von Gottes Gericht über die böse Generation durch die Flut gerettet, sondern er wurde auch von dieser Generation abgesondert und in das neue Zeitalter eingeführt. C heißt, in gleicher Weise werden wir durch den Bau der Gemeinde und das Hineingehen in das Gemeindeleben vor Gottes Gericht über die heutige böse Generation durch die große Trübsal gerettet und werden von dieser Generation abgesondert, um in das neue Zeitalter eingeführt zu werden, das Zeitalter des tausendjährigen Königreichs. Heiligen, das ist der Grund, wofür wir heute hier sind. Die überwindende Braut Christi zu werden, um ihn zurückzubringen. Diese Braut ist der Bau Gottes. In 1. Mose 2 können wir ein Sinnbild davon sehen. Gott öffnete die Seite Adams, nimmte die Rippe heraus und baute diese Rippe in eine Frau. Die Rippe bezeichnet die unbrückbare Auferstehungsleben Christi. Und was tut Gott? Er baut dieses Leben, das Christus selbst ist, in unserem Sein. Und er baut uns zu einer Frau. Wer ist diese Frau? Diese Frau ist die Braut Christi. Jetzt kommen wir zum Punkt D. Die Länge der Arche war 300 Ellen, die Breite 50 Ellen und die Höhe 30 Ellen. Die grundlegenden Zahlen in Gottes Bau sind 3 und 5. 2. Mose 27 zeigt uns das, was die Vermengung von Gott und Mensch durch die göttliche Austeilung bezeichnet. E fährt weiter. Mit diesen Punkten haben wir in der ersten Botschaft gesprochen, aber wir wiederholen sie. Die Arche hatte 3 Stockwerke, das untere, das zweite und das dritte. Wie ich von diesem Buch gelesen habe, was ist der grundlegende Prinzip von den Anwendungen der Bibel? Was ist unser Rindfleisch? Unser Rindfleisch ist der dreieine Gott. Hinein in seinem erlösten Volk ausgeteilt, aufgebaut zur Braut Christi, dass sie zusammen das neue Jerusalem als das große Gottmensch in dem Universum werden. 1. Sagt, die 3 Abschnitte der Stiftshütte bezeichnen die Tiefen, in die wir alle hineingehen müssen. Die 3 Stockwerke der Arche bezeichnen die Höhen, die wir alle erreichen müssen. 2. Die 3 Stockwerke der Arche stellen den dreieinen Gott dar. Der Geist bringt uns zum Sohn und der Sohn bringt uns zum Vater. Wenn wir zum Vater kommen, sind wir im 3. Stockwerk. Heiligen, wir können das in Lukas 15 sehen, mit dem verlorenen Sohn. Der Geist bringt uns zum Sohn. In Lukas 15, der erste Ding ist Christus, der Sohn, als der Hirte. Er verlässt die 99 Schafe und ging nach dem einen verlorenen Schafe, bis er sie fand. Der Herr gibt uns niemals auf. Er ist nach uns gegangen, bis er uns fand. Das ist die Errettung von Christus dem Sohn. Dann gibt es ein Gleichnis von einer Frau, der 10 silberne Münze hat. Wenn er eine verliert, dann sucht er, bis sie es findet. Das bedeutet, sie gibt nicht auf, bis sie es findet. Das ist die suchende Heiligung des Geistes. Bevor wir den Herrn als unsere Erretter empfangen, der Geist sucht uns aus. Er wirkt in unsere Umgebung. Er sucht uns. Er scheint auf uns als das erleuchtende Wert. Und der Sohn ist zu sich selbst gekommen und musste zurück zum Vater kehren. Und der Vater sah ihn und er sagte zu den Sklaven, bringe der beste Gewand, bezeichnet Gottes die Gerechtigkeit Christi, der Ring ist der versiegelnde Geist und die Sandeln bezeichnen die Kraft Gottes Errettung, um uns von der schmutzigen Welt zu erretten, und schlachtet den Kalb, das der reiche Christus auf dem Kreuz gestorben bedeutet, für unseren Genuss. Sogar in Lukas 15 haben wir die suchende Heiligung des Geistes, der uns zum Christus, dem Sohn, bringt für unsere Errettung und Wiedergeburt und letztendlich zum Gott, dem Vater, bringt und zum Haus Gottes des Vaters, der die Gemeinde ist. Was haben wir in der Gemeinde? Wir hören die Menschen, die essen und fröhlich sein sind. So soll unser Gemeindeleben sein. Die Menschen essen Christus und genießen Christus. Dann 3, wir müssen zur tiefsten und höchsten Vertrautheit mit unserem dreinen Gott gelangen, damit er uns in das dritte Stockwerk hineinbringen kann, wo er uns seine Geheimnisse und verborgenen Schätze zeigen kann. Wenn du ein Haus mit 3 Stockwerken hast und auf dem dritten Stockwerk wohnst, dann bringst du nur die engsten Freunde zum dritten Stockwerk bringst, dass du deine verborgenen Schätze und deine Geheimnisse zeigen kannst. Die Versen zeigen uns, wie wir so vertraut mit dem Herrn sein können. 1. Korinther 2,9, Gott hat Dinge vorbereitet, die Augen nicht gesehen haben, die Ohren nicht gehört haben, die nicht in dem Herzen des Menschen aufgekommen sind, die Gottes lieben. Jeder, der den Herrn nicht liebt, sei er verflucht. Wenn wir den Herrn nicht lieben, werden wir verflucht. Aber wenn wir den Herrn lieben, alles. Es ist unbeschreibbar, was in 1. Korinther 2,9 ist. Alle die unerforschlichen Reichtümer des dreinen Gottes genießen wir, indem wir ihn lieben. 2. Korinther 2,10. Alles, was wir tun, soll in der Person Christi sein. Und dieses Wort für Person bedeutet Angesicht. Wir tun alles in dem Angesicht Christi. 2. Mose 33,11 zeigt uns, dass Jehova mit Mose sprach, Angesicht zu Angesicht, wie ein Mensch mit seinem Freund spricht. Wir sollen beten, Herr, mach mich zu deinem Freund. Ich möchte, dass du mit mir Angesicht zu Angesicht sprichst. F sagt, in der Arche gab es eine Öffnung gegen Himmel für Licht. Modern gesehen können wir sehen, es war eine Öffnung gegen den Himmel, die Himmel für Licht. Das bezeichnet, wie viel Leben wir haben, entscheidet, wie hoch in dem Stockwerk wir sind. Wir müssen beten, Herr, ich möchte im dritten Stockwerk des dreinen Gottes sein, dass ich diese Öffnung gegen die Himmel sehen kann und dass ich das meiste Licht empfangen kann. 1. Mose 6,16 heißt es, du soll eine Öffnung in der Arche bauen. 1. Das hebräische Wort für Öffnung hat die gleiche Wurzel wie das Wort für Mittag. Das bedeutet, wenn wir unter der Öffnung, dem Fenster sind, ist es Mittag und wir sind voller Licht. 2. Genau wie es in der Arche nur ein Fenster, eine Öffnung gab, so gibt es in Gottes Bau nur ein Fenster, eine Offenbarung und eine Vision durch einen Dienst. Deswegen in Apostelgeschichte 26,19 sagt Paulus zum König Agrippa: Ich war der himmlischen Vision nicht ungehorsam. Was ist die himmlische Vision? Wenn du die Briefe von Paulus liest, ist es sehr klar, die himmlische Vision ist die himmlische Vision von Gottes ewiger Ökonomie. Und diese himmlische Vision von Gottes ewigen Ökonomie ist die Vision von diesem Zeitalter. Und es wird in uns hinein ausgeteilt durch den Dienst dieses Zeitalters. Ich fahre fort, gehe. Es gab nur eine Tür, einen Eingang in die Arche. Diese eine Tür ist Christus. Ich mag 1. Mose 7,13. Die, die in die Arche hineingegangen, gingen hinein, wie Gott ihn bot. Und Jehova macht die Tür zu. Wir sind in Christus hineingegangen und Gott macht die Tür zu hinter uns. Das bedeutet, es ist zu spät für dich, von Christus herauszukommen. Du bist jetzt eine Person in Christus. 1. Dass Noah in die Arche hineinging, ist ein Sinnbild darauf, dass wir in Christus hineingehen. 2. Wenn wir einmal in den Herrn Jesus Christus hineingeglaubt haben, wird die Tür hinter uns geschlossen, sodass wir nicht mehr aus ihm hinausgehen können. Ha, die Arche war aus Gopherholz gefertigt, eine Art Zypresse, ein harzhaltiges Holz, das dem Angriff von Wasser widerstehen kann. Das ist ein Sinnbild auf den gekreuzigten Christus, der den Wassern des Todes widerstehen kann. Die Arche war von innen und außen mit Pech überzogen, ein Sinnbild auf das erlösende Blut Christi, das Gottes Bau von innen und außen überzieht. 1. Das hebräische Wort für Pech hat die gleiche Wurzel wie das Wort für Sühne, was bedecken bedeutet. Noah und seine Familie wurden durch das Pech auf der Arche vom Gericht durch die Flut gerettet, was bedeutet, dass die an Christus Gläubigen durch das erlösende Blut Christi von Gottes Gericht gerettet werden. Hör Punkt 2 gut zu. Wann immer wir auf das Blut schauen, haben wir Frieden. Wann immer Gott auf das Blut schaut, ist er zufriedengestellt. Wann immer Satan auf das Blut schaut, kann er nicht mehr angreifen. Wann immer die Engel auf das Blut schauen, jubeln sie. Dank dem Herrn für das Blut Christi, das kostbare Blut Christi. J. Das Wasser, durch das Noah ging, ist ein Sinnbild auf das Wasser der Taufe. Das ist 1. Petrus 3, 20 und 21. Punkt 1. Das Pech an der Arche, das das erlösende Blut Christi bedeutet, rettete Noah von dem Gericht durch das Wasser der Sintflut, während das Wasser der Sintflut, das Wasser der Taufe bezeichnet, nicht nur die Welt richtete, sondern Noah auch von dem bösen Zeitalter absonderte. 2. Das Wasser der Flut befreite Noah aus dem alten Lebenswandel hinein in eine neue Umgebung. In gleicher Weise befreit uns das Wasser der Taufe aus unserem geerbten, nichtigen Lebenswandel hinein in einen Lebenswandel in Auferstehung in Christus. Römer 6, 3-5 sagt uns das und Matthäus 28, 19 sagt uns, wenn wir uns taufen lassen, werden wir in den dreinen Gott hineingetauft. Galater 3, 27 sagt uns, dass wir in Christus hineingetauft sind. Und Hier in Römer 6 sagt es uns, dass wir in den Tod Christi hineingetauft sind. 1. Korinther 12 sagt uns, dass wir in dem Leib Christi hineingetauft sind. Wir müssen diesen Dingen mit Menschen teilen, bevor sie sich taufen lassen, dass sie wissen, was mit ihnen passiert. Wenn sie sich taufen lassen, sind sie in den Tod Christi hineingetauft und als Ergebnis ihr alter Lebenswandel ist in dem Wasser der Taufe begrabt und die werden in eine neue Umgebung hineingebracht. Was ist diese neue Umgebung? Das ist eine Umgebung, in der sie in Neuheit des Lebens wandeln. Das bedeutet, die wandeln in Auferstehung in Christus. Das ist die Bedeutung von dem Leben und Werk Noahs, die das Zeitalter verändert. Das zeigt uns, wie groß es ist, dass wir diese Dinge lesen. Ich ermutige euch, das Lebensstudium vom 1. Mose zu lesen. Jetzt machen wir Stopp und ein paar Zeugnisse haben. Amen, Heiligen.